Ja, an diesem Ostersonntag hatte ich so in meinen Gedanken und in meinem Herzen, dass wir uns einfach mal die Zeugen anschauen. Also ich habe ja manche Predigt über Ostern gehalten und auch wie das Herz Jesu bei seinen Jüngern, bei den Trauernden war und auch bei solchen, die dachten, es gibt jetzt gar keine Hoffnung mehr. Und heute möchte ich mich mehr mit dem Aspekt befassen, mit dem Aspekt der Zeugen. Dass es tatsächlich, gab es überhaupt Zeugen, gab es solche, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben oder war das ganz einfach eine Erfindung? Heute wird ja vielfach bestritten, wie ich schon sagte, am Karfreitag, gerade auch in der evangelischen, nicht im Karfreitag, am letzten Sonntag, in Bezug auf Karfreitag hin, dass es gerade ja auch im evangelischen Bereich, landeskirchlichen Bereich, ja absolut verneint wird. Man sagt also, 45% der evangelischen Pfarrer, etwa laut Umfrage, sagen, es gibt, Jesus ist nicht gekreuzigt worden und es gibt auch keine Auferstehung aus den Toten. Aber wir sind Christen, also da muss ich sagen, das Opfer Jesu und die Auferstehung Jesu, das er lebt, das macht ja eigentlich aus, dass wir überhaupt Christen werden konnten. So, also die Theologie, sie meint, das bräuchten wir alles nicht mehr und man versucht das irgendwie wegzudeuten und wegzuerklären. Das heißt, wenn man das alles dann wegtut aus dem Neuen Testament, was über die Auferstehung und überhaupt das Leiden Jesu für uns, wenn man das alles wegstreicht oder die Blätter rausreißt aus der Bibel, dann hätten wir tatsächlich ein sehr dünnes Neues Testament, weil es ist eines der Hauptthemen in der Schrift, auch im Alten Testament, ist die Auferstehung aus den Toten. Und Jesus, als er dann auf der Insel Patmos dem Johannes erscheint, da haben wir einen Vers aus Offenbarung 1, 16 bis 17. Das ist auch unser Monatsvers diesen Monat. Und als er dort dem Johannes erscheint, dann sagt er zu Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs, der toten Welt. Wir wissen, dass im Alten Testament die Menschen, auch die gläubig Verstorbenen, so sagt es Hebräerbrief, in Furcht des Todes waren, Angst hatten. Wir sehen dort, dass Satan auch einen gewissen Zugang bis hin in das Totenreich hatte. Wir sehen zum Beispiel beim Saul, als der Saul zu der Wahrsagerin geht und zu dieser Wahrsagerin sagt, hol mir mal den Samuel hoch, ich muss mit ihm reden, der muss irgendwie mein Königtum retten, bei mir geht alles gerade in Schieflage, er soll doch irgendwas tun. Und wir wissen, dass die Wahrsagerin den Samuel dann aus dem Totenreich holt und Samuel regt sich auf, der Prophet, und sagt, was störst du mich? Und erklärt ihm das, was ich zu Lebzeiten dir sagte, dass dein Königreich zu Ende ist. Und dass das nicht mehr aufgerichtet werden wird und dass du nicht König sein wirst, das bejahe ich auch jetzt. Und Samuel, und es schließt sich wieder die Decke. Also diese Schriftstelle zeigt, dass Satan einen gewissen Zugang hatte. Und deshalb sagt auch Hebräerbrief, dass die Menschen in Furcht des Todes waren und Schrecken waren. Und dann kam Jesus, in das Totenreich. Und dann hat er den Satan entmachtet, sagt die Schrift, und dann nahm er ihm die Schlüssel weg. Und deshalb kann er jetzt sagen, ich habe jetzt die Schlüssel des Todes und der toten Welt. So, und Satan hat keinen Zugang, keine Befugnis mehr, weder zu den ungläubig Verstorbenen noch zu den gläubig Verstorbenen. Er hat keinen Zugang in die Totenwelt. Wenn wir heute manches Mal so von Sitzungen hören, auch im Fernsehen, die übertragen werden, dass Leute Kontakt mit den Toten aufnehmen, dann ist das niemals mit einem Verstorbenen, sondern es ist immer ein Dämon. Weil heute hat kein Mensch und kein Teufel, kein Dämon, kein Satan hat mehr Zugang ins Totenreich, weil Jesus den Schlüssel hat. Jetzt werden also Leute bei diesen Totenbefragungen gewissermaßen aus dem Jenseits geholt und dann kommt die Stimme und dann sagt man, ja, ich bin Mama, ich bin Papa oder ich bin dein Mann, ich bin deine Frau, und Leute denken, das ist so.
Da sie aber noch misstrauisch sind, fragen sie: Wir haben ein Geheimnis, das kennt keiner, nur wir beide. Was war dieses Geheimnis? Und dann sagt diese Stimme aus dem Jenseits: Das war das Geheimnis. Und das nehmen Leute dann so als Garantie, als Sicherheit, dass jetzt das der Verstorbene war. Aber die Schrift zeigt uns, dass es täuschende Dämonen sind, weil die Dämonen, sie wissen alle Geheimnisse der Menschen, für die sie zuständig waren, die sie umgeben. Und diese Dämonen, die wissen genau, was man getan hat, was die heimliche Absprache war. So, wenn also bei diesen Befragungen Stimmen hervorkommen, sind es immer Dämonen, die sich ausgeben als verstorbene Angehörige. Jesus hat den Schlüssel ins Totenreich und niemand kann dort zurzeit eindringen. Und er erlaubt es auch nicht, dass wir es tun. Ich würde aber gerne einfach so auch uns die Zeugen der Auferstehung vorstellen heute. Wir wissen, zuerst waren es die Wächter am Grab. In Matthäus 28, 2 bis 4 heißt es: Siehe, da geschah es, das war an diesem Ostermorgen, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Die fielen ganz einfach um und lagen da schachmatt. Ne? Schachmatt. Gab es irgendeine Schachmatt, wie die Dame oder was weiß ich, irgend sowas gab es da doch mal. Ne? Also Schachmatt, sie waren auf einmal. Und dann sehen wir, dass diese Wächter zu den hohen Priestern gehen und zu den Verantwortlichen gehen und sagen: Hört zu, Leute, dieser Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt, ein Engel kam, hat den Stein weggewälzt und wir waren nur noch in Panik, wir fielen um, wir lagen da, wir konnten uns gar nicht bewegen. Es war so grandios, so gewaltig und dann kam noch dieser Jesus aus dem Grab. Und da haben die hohen Priester gesagt: Das dürft ihr niemanden sagen. Lest es nach in den Schriftstellen. Wenn wir das heute alles lesen wollen, was darüber geschrieben steht in den Schriften, dann sind wir sehr lange hier, aber ich denke, ihr wollt ja vielleicht heute Abend noch ein Osterei essen. Von daher machen wir das ein bisschen kürzer. So, also, dann gehen diese hohen Priester und so her, sie gehen her, bestechen die wachhabenden Soldaten, geben ihnen also Geld und sagen: Sagt, als ihr schläft, kamen die Jünger und haben ihn geklaut. Also allein damit sich zu befassen, wäre schon eine ganze Predigt. Wenn wir daran denken, der Stein, der vor das Grab gerollt wurde, das römische Siegel, das auf diesem Grab war, das, und wenn dann tatsächlich diese Jünger so schlecht Wache geschoben hätten, dann waren sie nach römischem Recht des Todes. Sie hätten sofort hingerichtet werden müssen, weil sie ihren Dienst nicht ordentlich versehen haben. Aber wir wissen, dass sie Geld bekamen und dass man sagt ihnen, die Jünger haben ihn gestohlen und sie blieben am Leben. Wenn die tatsächlich so gepatzt hätten, dann wären die Soldaten natürlich an diesem Tag umgebracht worden. Nein, diese Soldaten, diese Wächter, sie sahen, was passierte, sie erlebten, was passierte und sie waren total geschockt. Sie waren total geschockt und bezeugten, dieser Jesus ist auferstanden. Dann haben wir eine weitere, könnt ihr mich in meinem Programm lassen? Dann ist die zweite, der Jesus erschien, das war die Maria aus Magdala. Da heißt es in Markus 16, 9, und ihr könnt das auch noch ausführlicher nachlesen, Johannes 20, 10 bis 18. Als er früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena. Eigentlich heißt es Maria aus Magdala, das heißt, die wohnte in Magdala, ein Dorf, eine Stadt, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ihr schon länger in der Gemeinde seid, ihr wisst, dass ich mal darüber sprach, wie Jesus herging, als er in das Totenreich hinabging, nach seiner Kreuzigung, nach seinem Tod am Kreuz, dann ging er in das Totenreich, da hat er zum einen, heißt es, ging er in diese Abteilung des Totenreichs der ungläubig Verstorbenen, da heißt es, die zu Noahs Zeiten nicht glauben wollten, und er predigte ihnen, steht leider in unserer Übersetzung, es steht im Griechischen, dass er dort als Herold kam, er gab nur eine Proklamation, er gab nur etwas bekannt in diesem Totenreich, er sagte, das, was geschrieben ist, von mir ist geschehen. Ich bin tatsächlich Jesus gekommen und er proklamierte, dass das alles so tatsächlich geschehen ist. Dann ging er in das Totenreich, 1. Petrus 3 war das, dann 1. Petrus 4, ging er in das Totenreich der gläubig Verstorbenen und an anderen Schriftstellen wird das dann noch detaillierter erläutert. Und er sagte, nahm dort die, und dort heißt es, dort evangelisierte er, also evangelisierte er. Er brachte gute Nachricht, das war dem Abraham, dem Mose, dem Noah. Und dann sagt die Schrift, dann führte er diese Gefangenschaft, denn die waren bis da Gefangenschaft, weil Jesus hatte ja vorher noch nicht den Schlüssel. Jetzt hat er den Schlüssel, jetzt konnte er sie rausnehmen aus diesem Bereich des Totenreiches, weil die gläubig Verstorbenen waren in Abrahams Schoß, Paradies wurde es auch genannt und so weiter. Er nahm sie aus diesem heraus und brachte sie zu Gott. Und während er auf dem Weg zu Gott ist und sein Blut, der Hebräerbrief sagt, er war auf dem Weg, um sein Blut dort ins Allerheiligste zu bringen, das dann Zeugnis für uns gibt. Und als er auf diesem Weg, er kommt aus dem Totenreich, will die gläubig Verstorbenen mit hochnehmen und dann sieht er, wie die Maria aus Magdala am Grab weint. Und er geht hin und er sagt, Frau, warum weinst du? Und sie sagt, ja, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo er ist. Und Jesus sagt, Maria. Und dann erkennt sie ihn an der Stimme und sagt, Rabuni, Meister, Lehrer. Und sie will ihn sofort die Füße umfassen. Und Jesus sagt, tu es nicht, ich war noch nicht bei meinem Vater. Ich fahre jetzt auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und dann war er verschwunden. Er brachte sein Blut ins Allerheiligste. Die gläubig Verstorbenen brachte er in die Gegenwart Gottes. Paulus sagt später, wenn wir sterben, gehen wir nicht mehr ins Paradies, sondern direkt in die Gegenwart Gottes. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was besser für uns ist, sagt er. So, er nimmt sie hin. Sie darf ihn nicht anfassen, weil er noch nicht im Allerheiligsten mit seinem Blut war. Kurz darauf erscheint er auf der Erde. Andere sehen ihn oder er offenbart sich anderen Frauen und da ist die Situation schon anders. Sie fassen ihn um seine Füße. Also war er war kurze Zeit im Himmel, hat dort das Blut ins Allerheiligste gebracht und kam wieder und lebte dann 40 Tage auf der Erde mit seinen Jüngern und offenbarte sich einem nach den anderen. So, und okay, wir gehen weiter. Maria aus Magdala war die Erste, der sich offenbarte. Dann heißt es Matthäus 28, 9 bis 10, dass da Frauen am leeren Grab sind. Da ist ein Engel, der ihnen sagt, dass Jesus nicht da ist. Und auf einmal erscheint Jesus ihnen selber und sagt, und sie, Jesus, kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Also die Nächsten, die ihn dort sahen und die ihn sofort erkannten, das ist unser Jesus. Und ich glaube, bei der Gelegenheit war es schon, dass sie dann ihn auch um die Füße fassten und so weiter. So, dann erscheint Jesus den Emmaus-Jüngern. Wir lesen darüber an Markus 16, 12 bis 13, in Lukas 24, 13, fehlt ein Komma, 13 bis 32. Danach aber offenbart er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Ihr wisst, die waren von Jerusalem Richtung Emmaus unterwegs. Jesus gesellt sich ihnen dazu und sie sind total betrübt. Sie sind traurig, sie debattieren rum, diskutieren rum, schieben Depri. Und Jesus sagt, hey, was ist los mit euch? Oh, sagt er, bist du denn der Einzige, der nichts gehört hat, was passiert ist? Dieser Jesus, den haben sie gekreuzigt. Okay, das war schlimm für uns, aber jetzt ist das Malheur noch größer. Jetzt waren ein paar Frauen, unsere Frauen dort am Grab und die haben gesagt, der ist nicht mehr da. Was ist denn nun los? Wir verstehen die Welt nicht mehr. Irgendwie ist unsere Welt in Schieflage geraten. Wir wissen nicht mehr, was los ist. Und Jesus erklärt ihnen, heißt es dann, die Schriften, anfangend von Mose, durch die Propheten, alles, was ihn betraf, was über ihn geschrieben wurde. Und dann kommen sie schließlich zu dem Haus dieser beiden Jünger und Jesus sagt, und sie sagen, komm, iss doch mit uns zu Abendbrot. Und Jesus geht ins Haus und sie setzen sich hin und Jesus bricht das Brot und dankt. Und während er das Brot bricht, dann sehen sie an den Worten, an der Gestik, an der Haltung, oh, das ist ja der Jesus. Und in dem Moment war er vor ihren Augen verschwunden. Dann sind die beiden schnurstracks zurück nach Jerusalem und haben gesagt, das müssen wir den anderen erzählen. Die Frauen waren also wirklich nicht am Spinnen, die waren nicht irgendwie überdreht in ihrem Liebeskummer. Nein, diese Frauen haben tatsächlich den Auferstandenen gesehen, denn wir haben ihn selber jetzt auch gesehen und sie gehen dort nach Jerusalem. Aber sie kommen dorthin, dazwischen, sagt die Schrift, ist er noch dem Petrus erschienen. Ihr wisst noch, beim Verhör. Da ist jemand und sagt, warst du nicht auch bei diesem Jesus? Petrus, Jesus? Nie von dem gehört. Den kenne ich nicht. Wir wissen am Schluss, er sagt, ich will sogar verflucht sein, ich kenne diesen Jesus nicht. Und was würdest du mit jemandem machen, der sich verflucht und sagt, mit dir habe ich nichts zu tun, mit dir habe ich nichts zu schaffen, du kannst mir gestohlen bleiben, dreimal verleugnet, Riesenklappe vorher gehabt. Da würdest du sagen, den lasse ich doch mal ordentlich zappeln. Den lassen wir zappeln, bis er in Buße angekrochen kommt. Aber nein, Jesus geht her zu diesem Petrus und er offenbart sich ihm. Da in Lukas 24, 34 heißt, der Herr ist wirklich auferweckt worden und er ist dem Simon erschienen, dem, der ihn verleugnete. Wir sehen Zeugen über Zeugen, die da anfangen aufzutreten und zu sagen, ja, dieser Jesus ist auferstanden von den Toten. Dann erscheint er den Jüngern hinter der verschlossenen Tür. In Lukas 24, 36 bis 43 kann man das nachlesen und nochmal in Johannes 20, 19 bis 23. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist, also ein Gespenst, ein Phantasma. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Warum steigen solche Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Also er erscheint hinter verschlossenen Türen, denn die Jünger hatten Angst vor den Juden. Die haben gedacht, die werden uns jetzt auch umbringen. Denn das war damals so, wenn der Anführer einer Gruppe hingerichtet war, gestorben war, tot war, dann geschah eine große Säuberungsaktion gegen die Anhänger dieses verstorbenen Anführers. So zu Recht haben also die Jünger sich versteckt und haben gedacht, naja, wir schließen alles ab, wir halten uns mucksmäuschenstill, damit uns keiner irgendwie entdeckt. Aber Jesus kommt in diesen verschlossenen Raum, dort wo sie versteckt sind, und es heißt, Thomas war nicht bei ihnen. Weißt du, der Thomas, der hat das total verpasst, diese Offenbarung Jesu hinter der verschlossenen Tür. So viel nur mal zum Gottesdienst schwänzen. Was meinst du, wie viel du im Leben schon verpasst hast, was Gott in der Gemeinde getan hat, nur weil du den Gottesdienst verpasst hast? Weil du den Gottesdienst geschwänzt hast. Du hast den Gottesdienst verpasst und hast verpasst das, was Jesus an diesem Tag in diesem Gottesdienst tat. Deshalb ist es schon richtig, was der Hebräerbrief sagt. Gott ist der Meinung dort und erklärt, es ist nicht gut, die Versammlungen zu verpassen, zu versäumen, wie etliche das tun, weil du versäumst tatsächlich etwas. Thomas war nicht da. Die Jünger erklären ihm, du, der Jesus ist gekommen, hinter der verschlossenen Tür, der war bei uns im Raum, der hat mit uns gesprochen, der hat uns die Nägelmale gezeigt. Thomas sagt, erzählt mir nicht so einen Quatsch. Ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich nicht die Male an seinen Händen sehe, wenn ich nicht die Male an seinen Füßen sehe, wenn ich nicht sehe dieses Loch in der Seite, dann glaube ich das nicht. Und wir wissen, es vergeht eine kurze Zeit. Leute, die die Bibel kennen, wissen das. Da steht dann geschrieben, in Johannes 20, 24, Vers 29, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hier auf dem Bild ist es jetzt ein bisschen schwach, aber ihr seht, der ungläubige Thomas geht und schiebt seinen Finger da in die Seite, wo der Speer dieses Soldaten eingedrungen ist. Und er sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt, jetzt, wo du siehst, glaubst du, selig sind die, glücklich sind solche Leute, beneidenswert glücklich sind solche Leute, die einfach vertrauen, glauben, auch wenn sie nichts sehen, auch wenn es nicht sichtbar vor ihren Augen ist. Selig sind solche, Makarios, glücklich, beneidenswert glücklich sind solche Leute, die einfach sich entschieden haben, Gott zu vertrauen. Dann erscheint Jesus 7 Jüngern am See Genezareth. In Johannes 21, 1 bis 24, ich nehme nur Passage dort raus. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas genannt, Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Wir wissen dort, er hat Feuer gemacht, er ruft sie und sagt: Kommt, lasst uns miteinander essen. Also wieder sieben aus diesen Jüngern, denen er dann nochmal erscheint. Das sind besondere Punkte, die uns in der Bibel gezeigt werden, dass er den Jüngern erschien. Aber die Schrift sagt doch, er war 40 Tage mit ihnen zusammen und erklärte ihnen ständig die Schriften. Er legte ihnen alles aus, was das Alte Testament meint, was ihn betraf und so weiter. Er erklärte ihnen alles, damit sie das auch später in ihrer Verkündigung auch so darlegen könnten, unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Dann sagt Paulus, dass Jesus dem Jakobus erschienen ist, auch nochmal extra. In 1. Korinther 15, 3 bis 8. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Deshalb starb er ja überhaupt. Müsst ihr euch einfach vom letzten Sonntag die Predigt nochmal anhören, die ihr nicht da wart. Und wenn du im Internet diese Predigt das erste Mal jetzt mitverfolgst, dann geh einfach in den letzten Sonntag rein und kannst die Predigt direkt anhören oder auch downloaden. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir, so erklärt Paulus. Also er erschien, ihr seht, auch mehr als 500 Brüdern auf einmal. Ich erinnere mich, wir hatten in Wuppertal in unserer Gemeinde eine Telefonseelsorge und eines Tages rief eine Frau bei meinem Pastor an und sie meinte dann, das mit der Auferstehung und so weiter, da gibt es doch gar keine Zeugen für und das wäre doch der größte Quatsch. Kannst du mir aus der Bibel zeigen, dass jemand ihn gesehen hat? Und dann hat mein Pastor diese Stelle vorgelesen, dass ihn dann mehr als 500 Brüder gesehen haben, von denen die meisten bis heute noch leben. Und sie war so erstaunt, die leben heute noch? Also wir sehen, die Auferstehung wollte sie nicht glauben, aber dass diese jetzt schon fast 2000 Jahre her da sind, die leben wohl noch, die leben heute noch. So, also er erschien auch dem Jakobus. Und dann heißt es, Jesus erscheint 11 Jüngern auf einem Berg in Galiläa. Es wird nicht näher beschrieben, welcher Berg es ist. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Matthäus 28, 18 bis 20. Dort ist er mit diesen 11 zusammen und erteilt ihnen auch den Missionsbefehl. Dann mehr als 500 Brüder auf einmal sahen ihn, das haben wir gerade gehabt, 1. Korinther 15, 6, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen sind. Und dann heißt es von Jesus in Apostelgeschichte 1, 9, 8 und 9, bevor er zum Vater geht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Wir sehen also unten, das ist ein bisschen durch das viele Licht hier nicht zu erkennen, Leute, und er wird hochgenommen und er entschwindet ihren Blicken in den Wolken. Also wir sehen überall haufenweise Zeugen. Die Auferstehung Jesu, also die Kreuzigung Jesu und die Auferstehung Jesu ist geschichtlich so stark bezeugt, da kommen viele der großen Namen, die man an den Universitäten und sonst wo studiert, kommen da überhaupt nicht mit. Da muss man schon teilweise haarspalterische Dinge heranziehen, um den Leuten klarzumachen, dass diese Leute manchmal gelebt haben. Aber Jesus ist historisch-geschichtlich so klar belegt, dass er geboren wurde, dass er aber auch für unsere Sünden gestorben ist und dass er auch dann von den Toten auferstanden ist und dann zum Vater zurückgegangen ist. Engel bezeugen die Auferstehung Jesu, Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Als er dies gesagt hatte, also und ihren Blicken entsprang, und wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also zwei Engel, Jesus entschwindet ihren Blicken, Himmelfahrt, und zwei Engel sagen hier: Dieser Jesus wird wiederkommen. Wir haben einen lebendigen Jesus, wir haben einen auferstandenen Jesus, wir haben einen Jesus, der versprochen hat, dass er uns nicht verwaist zurücklassen wird. Und das ist ja auch, wenn wir Abendmahl feiern und so weiter. Wir haben ja vieles so religiös abgedroschen, dass das keinen toten Floh mehr oder lebendigen Floh aus der Ecke locken kann. Egal welchen Hundepelz du ihm hinhältst. Also wir lesen ja, und das ist mein Leib, der für euch ist. Das ist alles so. Jesus sagt, das ist mein Körper, den habe ich für euch gegeben. Und dann erklärt er, ihr als Gemeinde, ihr seid mein Körper. Wir sind Gottes sichtbare Präsenz auf dieser Erde. Entweder werden Leute an uns sehen, dass Jesus Christus lebendig ist und lebt, oder sie werden es gar nicht sehen. Denn wir sind sein Leib. Wir sind sein Körper. Hallo? Wir sind der Körper Jesu Christi auf dieser Erde. Und wenn sie an uns nicht Jesus sehen, dann werden sie ihn gar nicht sehen. Ihr seid der Brief Christi von allen Menschen gelesen. Wenn sie an uns nicht lesen, wie soll es dann geschehen? Ist aber Christus nicht auferstanden von den Toten, dann seid ihr noch in euren Sünden. Okay, genau, da gehen wir weiter. Er ist dann auch dem Paulus erschienen auf dem Weg nach Damaskus. Ihr seht Apostelgeschichte 9, 3 bis 6 und 1. Korinther Kapitel 15, 8. Glaube ich, das schreibt es nochmal. Als er aber hinzog, also Paulus wollte die Christen in Damaskus verhaften, als er aber hinzog, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ihr wisst, die Gemeinde in Jerusalem war inzwischen entstanden. Zeichen und Wunder geschahen in Jerusalem. Viele Leute wurden gerettet und geheilt. Ihr wisst, bei der Predigt des Petrus einige Tausend, bei der Heilung des Gelähmten einige Tausend. Also da war wirklich Erweckungsstimmung in Jerusalem. Und die Leute erlebten und erfuhren Gott. Sie erlebten ihn als einen Lebendigen. Und Paulus, als er die Christen verfolgen will, er war ja auch bei der Steinigung des Stephanus dabei. Und er hat die Gläubigen sehr arg gequält und Jesus offenbart sich ihm. Ein helles Licht ist auf dem Weg, er stürzt zu Boden und er hört dann diese Stimme, die zu ihm spricht: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, sagt der Herr, den du verfolgst. Paulus bestätigt die Auferstehung auch nochmal in Apostelgeschichte 13, 29 bis 31. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Überall wird gepredigt und Leute erleben tatsächlich die Realität. Jesus ist anwesend, Jesus ist in der Mitte. Und diese Leute in der Apostelgeschichte und was immer wir sehen, die haben Jesus mit den Augen genauso wenig gesehen wie du und ich. Genauso wenig. Da war kein sichtbarer Jesus, der erschien. Sondern diese Apostel und die Gläubigen des Alten Testaments, sie lebten und repräsentierten Körper Jesu Christi auf der Erde. Und das ist es ja, was Gott heute sagt. Und da wiederhole ich mich immer wieder. Gott sagt, ich bin Geist. Und ein Geist ist nicht sichtbar. Wir haben auch einen Geist. Die Bibel sagt, unser Geist, Seele und Körper soll bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Wir sind Geistwesen. Wenn wir wiedergeboren werden, ist es eine Wiedergeburt unseres Geistes. Da habe ich ja vor 2 oder 3 Sonntagen drüber gesprochen. Das ist eine Wiedergeburt des Geistes. Da habe ich auch dargelegt, was Wiedergeburt wirklich bedeutet. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören oder das erste Mal auch. Und Jesus Christus, durch Jesus Christus haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens. Und die Welt hat nur Hoffnung des ewigen Lebens dadurch, dass Christus ihnen sichtbar wird und sie ihn anerkennen, sie erkennen. Und dazu müssen wir gehen. Und Gott sagt, gib mir deine Füße, die mich zu den Menschen tragen. Gib mir deine Füße, die mich auf den Marktplatz tragen. Denn die Menschen brauchen den Körper Christi, sie wollen den Leib Christi sehen. Und wenn wir dann die Hände auflegen, dann werden Menschen gesund. Wir beten mit ihnen und Gott heilt sie, wie wir das auch hier immer wieder erleben. Wie Leute von verschiedenen Krankheiten, von Krebs und allen möglichen Dingen auch hier unter uns geheilt werden. Das ist aber von Gott her nicht gedacht für ein besonderes Event und Highlight nur in den Gottesdiensten. Sondern Gott möchte, dass draußen die Menschen, die ihn nicht kennen, seine Heilungskraft erfahren. Dafür müssen wir aber zu den Menschen gehen. Auch auf unserer Arbeitsstelle, an der Uni, wo immer wir uns bewegen. Gott sagt, gib mir deine Hände, damit ich heilen kann. Gott sagt, gib mir deine Zunge, damit ich zu den Menschen reden kann. Gott sagt, gib mir deinen Mund. Ich will zu den Menschen sprechen. Gott gibt uns seine Gedanken und wir reden es. Und wenn wir nicht reden, dann wird diese Welt ohne Glauben zur Hölle gehen. Wir sind der Körper Christi auf dieser Erde. So steht es geschrieben. Und wir müssen aufhören, dass in einer, einem frommen Gedusel immer zu gehen, oh, wir sind der Leib Christi und der Leib Christi. Manches Mal kann ich das bei manchen Aussagen überhaupt nicht mehr hören. Das geht mir total gegen den Kragen, weil Körper Christi, wir sind Leib Jesu, wir sind Körper Christi, wir sind auf dieser Erde Gott zum Anfassen, wenn du so willst. Wir sind Gott zum Anfassen. Man kann, wenn man Gott berühren will, dann muss man uns anfassen können und man muss mit Gott in Kontakt kommen. Und das ist, worauf wir ganz klar unser Augenmerk auch mal wieder neu richten müssen und das auch so leben. Wir selber bestätigen die Auferstehung Jesu Christi. Die Apostelgeschichte 5,32 sagt der Apostel, und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind auch Zeugen davon geworden. Wir haben Jesus Christus in unserem Leben aufgenommen, richtig? Er ist der Herr in unserem Leben geworden. Hast du Jesus erlebt? Dann kannst du bezeugen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Denn du kannst keinen Toten erleben, der vor fast 2000 Jahren gestorben ist und nicht auferstanden ist. Aber du und ich, wir haben Jesus erlebt. Wir wissen durch die Realität, dass er lebt. Und wir wissen durch den Heiligen Geist, der sich uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind durch den Glauben Jesu Christi. Der Heilige Geist bezeugt es uns. Und wir wissen, ich bin ein Christ. Für uns als Christen hat der Tod seinen Schrecken verloren. Wenn wir auf das Sterbebett gehen oder von dieser Welt, aus dieser Welt gehen, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn wir wissen, dann gehen wir dahin, wo wir eigentlich hinwollen und auch wofür wir bestimmt sind. Nämlich für ewig in der Gegenwart Gottes zu leben. Manchmal denken Leute so, Ewigkeit, das ist noch irgendwie ganz, ganz weit weg. Aber ich fand das sehr stark. Reinhard Bonke, glaube ich, war es, der es mal gesagt hat. Ewigkeit ist immer neben dir. Manche Leute sagen, wenn ich 60, 70 Jahre alt bin, dann kann sein, dass ich sterbe. Aber nein, die Ewigkeit ist immer neben dir. Du gehst hier und neben dir ist Ewigkeit. Wenn du heute bei einem Autounfall ums Leben kommst und du bist 25 Jahre, dann bist du in die Ewigkeit gegangen. Ewigkeit ist immer neben dir. Wir werden nicht bestimmen, wann wir sterben, wann wir gehen. Das bestimmen wir nicht. Ewig, wir müssen nur bereit sein, wenn es uns eilt, wenn wir sterben, egal wie auch immer, wenn wir aber aus dieser Welt gehen, dann müssen wir bereit sein, in dieser Ewigkeit am richtigen Platz zu landen. Denn die Schrift sagt, dass unser Geist dann, Prediger sagt es, unser Geist geht dann zurück zu Gott. Und Gott, wenn wir in die Gegenwart Gottes, alle Geister, jeder Geist eines verstorbenen Menschen muss vor Gott erscheinen. Jeder Geist. Und dann erscheinen wir vor Gott. Und dann sieht Gott an uns nicht den Namen Jesu. Er sieht nicht das Blut Jesu, mit dem wir markiert sind. Er sieht nicht, dass wir durch das Blut Jesu erlöst sind. Er sieht nicht, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Jesus aufgenommen haben. Und Gott sagt, geh ins Totenreich und warte dort auf das ewige Gericht. Wenn du und ich als Gläubige sterben, dann kommt unser Geist, der den Körper hier verlässt und unser Körper wird beerdigt. Dann kommt unser Geist zu Gott und Gott sagt, ach, ich sehe Jesus in dir. Ich sehe, du gehörst zu uns. Du bist mein Sohn, du bist bist meine Tochter. Komm, geh ein, wir freuen uns, dass du zu Hause angekommen bist. Das ist der Riesenunterschied. So, jeder Geist erscheint vor Gott. Und Gott sagt, Gott wird es erkennen, Gott wird sehen, du gehörst zu Christus, geh ein in das ewige Reich Gottes. Du gehörst nicht zu Christus, dann geh und warte im Totenreich bis nach dem tausendjährigen Reich, wenn die Auferstehung zum Gericht ist. Das ist es, was die Schrift uns lehrt über diese Dinge. Und deshalb ist es wichtig, hier jetzt bereit zu sein. Denn Ewigkeit, und ich fand das so stark, Ewigkeit ist immer neben mir. Wo immer ich gehe, wo immer ich fahre, wenn du in deinem Bett liegst, liegt Ewigkeit, wenn du so willst, neben dir. Denn wenn du in dieser Nacht nicht mehr aufwachst, sondern sanft entschläfst, dann bist du in deinem Bett, dort wo du liegst, in die Ewigkeit rübergegangen. Dein Körper liegt da, dann, ich stelle mir immer so vor und denke, Mensch, hoffentlich müsste meine Frau dann nicht morgens aufwachen und sagt, Herbert, hallo, und der Herbert, der zuckt nicht mehr und macht nichts mehr und dann denke ich immer, das wäre immer ganz schlimm, da denke ich lieber umgekehrt, aber gut, das werden wir uns nicht aussuchen, wie ich erst schon sagte. Wichtig für uns ist, wir werden auferstehen, die wir zu Christus gehören, und zwar, wenn der Herr wiederkommt und die Seinen zu sich ruft. Er sagt, ich werde wiederkommen. Hier haben wir die Stellen nochmal, 1. Korinther 15, 17, die ich erst zitiert habe bei der Überbrückung. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. 1. Korinther 15, 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er ist auferstanden. Und Jesus erklärt seine Wiederkunft. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Diese Schriftstelle bezieht sich natürlich schon nach der Trübsalzeit, wenn er auf dem Ölberg erscheint. Die Bibel spricht von 7 letzten Jahren, die über diese Erde gehen werden. Wann sie genau starten werden, wissen wir nicht. Aber ich hoffe bald, denn ich möchte, dass Jesus wiederkommt. Und ungefähr in der Mitte der Jahrwoche, nicht ganz, aber in der Mitte der Jahrwoche etwa, da wird die Entrückung und die Auferstehung der Toten sein, die Auferstehung der Gläubigen. Dann ist 3,5 Jahre Katastrophe auf dieser Erde. Also wir als Gläubige des Neuen Testaments, wir werden bis zu den Posaunengerichten. Bis zu den Posaunengerichten sind wir auf der Erde. Das heißt also, diese Siegel, die da geöffnet werden und aufgebrochen werden, das sind übrigens keine Gerichte. Viele Leute bezeichnen es als Gerichte. Aber wenn du die Bibel anschaust, nirgends steht geschrieben, dass diese Siegel, die das Lamm öffnet, Gerichte sind. Sondern es sind hausgemachte Katastrophen der Menschen, wenn du es anschaust. Erst am Schluss, wenn dann auch anfangen die Erschütterungen anfangen und so weiter. Und die Sterne vom Himmel fallen und so weiter. Das sind dann andere Kategorien. Aber Gott sagt, Paulus sagt, die Entrückung wird sein im Ton der letzten Posaune. Ja? Und die Schrift zeigt uns, als dann die Posaunengerichte anfangen, als die Gerichte anfangen, dann sehen wir auch, dass eine Zeit von Stille im Himmel ist. Und dann werden Dinge im Himmel organisiert. Wir sehen dann, dass kurz darauf Satan wird auf die Erde geworfen. Die Gemeinde verschwindet von der Erde, die Gläubigen. Und zurückbleiben alle die, die Christus nicht angehören. Und dann kommen die Posaunengerichte und die Zornschalengerichte. Es sind etwa 3,5 Jahre Krieg, die über die Erde herfallen. Hinterher sind nochmal, ich denke so etwa 40 Tage sind es, wo einfach so ja, wie eine Schockstarre auf der ganzen Welt liegt. Und aber wenn diese Gerichte gekommen sind, die Bibel sagt, dass ungefähr ein Drittel der Menschheit wird bei diesen Kriegen, bei diesen Katastrophen vernichtet werden. Das heißt, wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen. Du kannst dir ausrechnen, wie viele Milliarden Menschen bei diesen Katastrophen umkommen. Die Schrift sagt, das Volk Israel wird während dieser Zeit fast ganz ausgelöscht werden. Garantie zum Überleben haben nur die 144.000 aus den verschiedenen Stämmen. Es werden mehr sein. Aber dann diese Schriftstelle, Matthäus 24, ist dann, dass Jesus auf den Ölberg kommt. In der Schrift steht geschrieben, er wird nicht für sie kommen, bis sie rufen, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Also das gilt nicht für die Entrückung. Das gilt für diese Katastrophen. Wenn diese Katastrophen schienen, denn bis zur Entrückung lehnt der Großteil der Juden Jesus auch ab. Genau wie die übrige Menschheit. Das müssen wir ganz klar und nüchtern sehen. Aber wenn dann diese Katastrophen geschehen sind, Israel fast ausgelöscht wird und total die Welt im Chaos liegt, dann werden sie anfangen zu rufen, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. In dieser Zeit ist die Gemeinde schon längst im Himmel. Und dann werden sie anfangen zu rufen, gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann wird er auf dem Ölberg erscheinen. Das ist etwa, also am Schluss der letzten 3,5 Jahre. Und dann richtet Jesus sein 1000-jähriges Reich auf dieser Erde auf. Das hat allerdings nichts zu tun mit dem, was die Zeugen Jehovas da propagieren. Die haben ja ihre eigene Bibel übersetzt, damit das alles schön passt. Sie haben nicht eine Bibel, wie die Christen sie allgemein haben. Okay, das war so, was ich euch mitgeben wollte heute. Mir ging es vor allem um die Zeugen. Ihr habt gesehen, es sind viele Zeugen, die Jesus auferstanden erlebt haben, richtig? Wir haben kurz festgehalten, auch wenn ein bisschen stotternd durch die Folien, die dann ausblieben. Wir haben festgestellt, dass wenn Jesus nicht gestorben und auferstanden wäre, dann wären wir heute verloren. Dann würden wir uns heute Abend hier was vormachen. Da wäre es besser, wir sollten Pizza und Döner essen und Bier trinken, und denn morgen sind wir tot. In der Bibel heißt das, lass uns essen und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Aber wir wissen, Christus ist auferstanden und er lebt. Und wir werden auch auferstehen und wir werden auch leben. Und wenn du heute noch nicht zu Christus gehörst, dann ist das die Stunde, wo du sagst, ich will mich bereit machen, Jesus zu begegnen. Ich will bereit sein, wenn ich in die Ewigkeit gehe und mein Geist vor Gott erscheint, dann will ich auch an den richtigen Ort kommen. Dann will ich als Kind Gottes dort erscheinen und von Gott, dem Vater, hören, gehe ein in die Freude deines Herrn. Ich will dann das hören von Gott, und ich will nicht hören, weiche von mir, du Übeltäter, geh in das Totenreich und warte dort auf das ewige Gericht. Wie wirst du Christ? Ganz einfach. Keine Besprengung, keine Zeremonie, keine religiöse Handlung, nichts dergleichen. Auch nicht mal Sünden bekennen. Zum Retten muss man nicht mal seine Sünden bekennen. Denn 1. Johannes 1, Vers 7, was gesagt wird, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Das ist ein Vers, der für Gläubige steht. Das ist ein Vers, der an die Gemeinde geschrieben ist, wenn ein Gläubiger sündigt. Verstehst du? Aber der Ungläubige, der noch nie zu Jesus kam, da steht es ganz einfach in Johannes 1, 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Römer 10 sagt, wer mit seinem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, der wird gerettet. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wird gerechtfertigt. So einfach ist Rettung. So wird man gerettet. Wenn man das macht, Jesus aufnimmt, ihn einlädt, zum Herrn macht, dann kommt der Heilige Geist, und unser Geist, der finster ist, tot ist, ohne Gott ist, also tot heißt nicht, der existiert nicht, der liegt da als Leiche, sondern das heißt ohne Leben aus Gott. Wenn wir Jesus aufnehmen, kommt der Heilige Geist und Jesus mit seinem Wort, und er bringt Licht in unseren Geist der Finsternis und des Todes. Er bringt Licht hinein, und auf einmal können wir Gott erkennen. Auf einmal können wir Beziehung mit Gott aufbauen. Auf einmal können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und auf einmal hören wir ein Zeugnis vom Heiligen Geist, der sagt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist jetzt ein Kind Gottes. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. So wird man gerettet. So wird man gerettet. Weil die Sünden hat Jesus alle schon bezahlt. Die hat er alle bezahlt. Weil wenn es um Sündenbekenntnis ging, ich sage immer wieder, ich habe so ein Buch aus meiner Studienzeit, und da sind vor allem die Gebete an Zeus drin. Ich sagte, die Leute, die zu Zeus gebetet haben, die haben ihre Sünden bekannt und ihre schlimmen Taten und noch alles Mögliche. Sie haben sich gequält, auch in ihren Bekenntnissen, weil sie hofften, sie kriegen Vergebung. Ich habe noch keinen Christen so intensiv da beten hören in Bezug auf seine Schuld. Aber die beteten und sie hofften, sie werden angenommen. Aber die Bibel sagt, wir werden allein angenehm und gerechtfertigt und gerecht durch den Glauben Christi, und dass wir auch an Christus glauben und diesem Glauben folgen. Hallo? So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und wir haben ihn irgendwann aufgenommen. Ich habe ihn damals in der Gefängniszelle aufgenommen. Und Frieden kam in meine Seele. Ich bin nicht zu Boden gefallen wie der Paulus, sondern ich saß da auf meinem Stuhl, habe meine Bibel gelesen, habe angefangen mit Gott zu sprechen, habe gesagt, ich will dich in meinem Leben haben. Ich nehme dich in mein Leben auf. Und auf einmal war Friede da. Es war kein Licht da. Das Gefängnis hat nicht gebebt. Die Türen sprangen nicht aus den Angeln. Die Wärter flohen nicht. Ich saß dort. Alles war ruhig. Aber eins war, ich hatte tiefen Frieden. Und ich wusste auf einmal, Gott ist in meinem Leben. Jesus ist in meiner Zelle. Jesus ist in meinem Leben. Und das weißt du, wenn du Jesus aufnimmst, dann weißt du, jetzt hast du Leben. Jetzt hast du ewiges Leben. Halleluja. Amen. Gib mal Jesus einen Applaus, er hat es verdient. Applaus